Also Glaube plus X ist gleich NV. Ich bin jetzt kein Mathematiker, aber vor kurzem bin ich auf ein Konzept gestoßen, wo ich mir gedacht habe, das passt super zu dem Predigttext, den ich heute ausgewählt habe, in Anlehnung an den ökumenischen Bibelleseplan. In der Mathematik gibt es diese Vorstellung einer vollkommenen Zahl, also das ist NV hier. Eine natürliche, vollkommene oder perfekte Zahl. Und eine Zahl wird so genannt, wenn die Summe aller ihrer positiven Teiler außer sich selbst dasselbe ergibt wie diese Zahl. Ein Beispiel dafür seht ihr hier auf der PowerPoint. Die positiven Teiler von 28 sind 1, 2, 4, 7, 14 und 28. Und wenn wir jetzt versuchen, 28 zu teilen, dann ist das genau durch diese Zahlen hier möglich. Und was da jetzt besonders ist bei einer perfekten oder vollkommenen Zahl, dass die Summe all dieser Teiler wiederum diese Zahl ergibt. Also man sieht es hier, 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 ist 28. Weitere Beispiele für solche vollkommene Zahlen sind zum Beispiel 6 oder 8, oder 496. Genau. Und was hat das jetzt mit unserem Bibeltext zu tun? Wir kommen jetzt zu 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Also in dieser Passage geht es heute um ein Geschenk des Glaubens und das ist die Voraussetzung für alles Weitere, was wir dann lesen werden. In dieser Passage werden auch sehr konkrete Aufforderungen ausgesprochen. Und Luther nennt es jetzt nicht hinzufügen zum Glauben, sondern er sagt, dass wir das im Glauben erweisen sollen. Andere Übersetzungen sprechen aber auch davon, es dem Glauben hinzuzufügen. Und all das endet dann mit einer Verheißung, wo steht, wenn wir diese Dinge tun, dann wird uns reichlich gewährt werden der Eingang in Gottes ewiges Reich. Und ich schlage vor, dass es sich hier mit dieser Stelle ähnlich verhält wie mit der vorher genannten vollkommenen Zahl. Wir sind gerettet durch Glaube, nicht durch Werke, und der Glaube ist genug, der uns von Gott geschenkt ist. Aber innerhalb dieses Glaubens finden alle Dinge statt, die Gott von uns verlangt. Die Formel könnte dann zusammengefasst lauten, das Glaubensgeschenk, also NV, diese vollkommene Zahl, beinhaltet den Glauben, die Tugend, die Erkenntnis, die Mäßigkeit, die Geduld, die Frömmigkeit, die Brüderlichkeit und die Liebe. Und wie das genau ausschaut, werden wir uns dann gleich anschauen. Aber davor möchte ich euch noch ein paar Hintergründe zum 2. Petrusbrief geben. In der Theologie ist es umstritten, ob der 2. Petrusbrief tatsächlich von Petrus verfasst worden ist. Wer sich erinnern kann, vor ein paar Wochen hat Moritz schon darüber gesprochen. Ich möchte es nur kurz wiederholen. Also Gründe, die genannt werden, warum es nicht so sein sollte, dass ihn Petrus geschrieben hat, sind unter anderem, dass es viele Verbindungen zum Judasbrief gibt und Leute meinen, dass der Judasbrief später geschrieben worden ist. Dann ist auch erkennbar, dass da ein starker hellenistischer Einfluss vorhanden ist. Es werden verschiedene Eigenschaften und Tugenden genannt, die vor allem aus der griechischen Philosophie bekannt sind. Der dritte Punkt ist, dass manche die falschen Lehrer, die in 2. Petrus erwähnt werden, als Gnostiker identifiziert, die es erst im 2. Jahrhundert nach Christus gegeben hat. Und ein weiterer Punkt ist, dass im 2. Jahrhundert der Brief vergleichsweise selten bezeugt ist. Genau, also das sind Gründe, die Leute dagegen nennen. Es gibt aber auch viele Gründe, die dafür sprechen. Nämlich der Brief behauptet von Simon Petrus geschrieben worden zu sein. Und er behauptet auch, dass sein Tod kurz bevorsteht. Weiters lesen wir dann im 2. Kapitel von der Verklärung Jesu, die Petrus selbst bezeugt hat. Und wenn es jetzt nicht Petrus geschrieben hat, dann müsste der Autor dieses Briefes lügen und betrügen. dann ist weiters nicht ganz sicher, ob wirklich Judas die Grundlage dafür ist oder ob die Überschneidungen einen anderen Grund haben. Und der hellenistische Einfluss könnte auch damit zu tun haben, dass Petrus seinen Stil an die Zielgruppe angepasst hat, also vielleicht an eine Gemeinde mit vielen Menschen griechischen Hintergrundes geschrieben hat, oder dass er den zweiten Brief einem Schreiber diktiert hat, der dann in eigenen Worten das auch vielleicht so formuliert hat, dass es griechischer klingt. Und weiters hat schon Clemens von Rom den Brief 96 nach Christus, den Brief gekannt. Also das als apologetischer Anteil dieser Predigt. Man kann sehr gut auch argumentieren und vertreten, dass wirklich Petrus der Verfasser dieses Briefes ist. Wenn Petrus der Verfasser ist, dann kann der Brief auf 60 nach Christus datiert werden. Und was auch noch besonders ist, dass es sich dann bei diesem Brief um die letzte vorhandene Schrift von Petrus handelt. Und die letzten Worte sind ja oft etwas besonders Wichtiges. Insgesamt ist der Brief in drei Hauptabschnitte gegliedert. Erstens im Ruf zu christlicher Tugend, zweitens darin die Berufung zu gründen und auf den erhobenen Christus, seine Wiederkehr und sein Gericht zu schauen. Alles andere ist im Vergleich dazu irrelevant. Und das dritte ist die apokalyptische Verurteilung derer, die Kompromisse mit der Welt eingegangen sind. Und die Empfänger sind vermutlich Gemeinden in Kleinasien. Anders als bei vielen Briefen von Paulus zum Beispiel, ist der Brief nicht an eine bestimmte Gemeinde gerichtet, sondern an alle Christen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Text. Ihr könnt das auch auf der PowerPoint-Folie nach der Luther-Übersetzung mitlesen. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch die Begierde in der Welt ist. So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Ja, wenn ich diesen Predigttext mit einem Bild beschreiben müsste, dann würde ich vielleicht dieses Bild hier auswählen. Das heißt Gesetz und Gnade. Ich werde später noch mehr dazu sagen. Aber man sieht hier einen Menschen, der vor einer Entscheidung steht. Auf der linken Seite sieht man Mose mit den Gesetzestafeln und verschiedene Symbole des Alten Bundes. Auf der rechten Seite sieht man Johannes den Täufer, der auf Jesus hinweist und verschiedene Symbole des Neuen Bundes. Was auch auffällig ist, bei diesem Baum, der über dieser Person ist, sind links die Äste vertrocknet und rechts blühen die Äste und sie grünen. Ich werfe es jetzt mal als Frage im Raum. Ihr könnt es kurz überlegen, wie alt ihr denkt, dass dieses Gemälde ist. Ich werde das später auflösen. Genau. Also wir schauen uns jetzt die Abschnitte Schritt für Schritt an. Die Verse 3 und 4 möchte ich betiteln mit Gottes Gnade als Grundlage für ein gottgefälliges Leben. Nochmal die Verse. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch die Begierde in der Welt ist. Ja, bleiben wir vielleicht noch kurz da. Also, wir haben ja gehört, dass uns die göttliche Kraft alles geschenkt hat. Und dieses Geschenk besteht aus den kostbaren und allergrößten Verheißungen Gottes. Und diese Verheißungen wiederum ermöglichen uns, dass wir Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Und dieses Geschenk ist aber an Bedingungen geknüpft. Konkret sind da zwei Bedingungen genannt. Die erste Bedingung ist, Christus zu erkennen. Und die zweite Bedingung, der Begierde und somit der Vergänglichkeit zu entfliehen. Und das ist eigentlich auch genau das, was die ersten Menschen nicht gemacht haben. Was Adam und Eva im Paradies verpasst haben, sie haben nicht erkannt, wie Gott wirklich ist. Sie haben nicht geglaubt, dass Gott ihnen nichts vorenthalten will und haben gedacht, dass sie sich selber etwas nehmen müssen, was Gott verboten hat. Und das Zweite, sie sind ihrer Begierde gefolgt. Das heißt, dass sie sah, dass die Frucht gut war und hat es genommen, weil sie gedacht hat, es ist gut. Was ich hier auch noch anmerken möchte in Vers 4, dass das Wort, in Vers 3, ist, dass das Wort, das für Kraft verwendet wird, dasselbe griechische Wort ist, was später für Tugend gebraucht wird. Das griechische Wort dafür ist Arete. Und man könnte Vers 3 also auch anders übersetzen, nämlich, er hat uns alles geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Es ist insofern interessant, weil wir hier noch stärker sehen, dass alles, was Gott von uns später verlangt, er uns zuerst gegeben hat. Ich möchte mal noch dieses Wort Tugend ein bisschen genauer mit euch anschauen. Im Alten und Neuen Testament geht es bei diesem Wort gewöhnlich nicht um menschliche Leistungen, sondern es geht um Daten Gottes. Bei Paulus kommt dieses Wort nur ein einziges Mal vor, nämlich in Philipper 4, Vers 8. Und da heißt es, seid aber auf das Gute bedacht, sei es eine Tugend oder ein Lob. Also auch hier hat es nichts damit zu tun, was wir tun müssen, sondern mit etwas, auf das wir uns fokussieren sollen. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, da ist die Tugend der Einstellung, die der Gerechte aufrechterhalten soll, im Leben und im Tod. Und im hebräischen Text, das ist jetzt ganz interessant, wird dieses Wort verwendet mit Tehila. Und Tehila bedeutet eigentlich Lobpreis. Man könnte auch sagen Wohltat Gottes. Also wichtig ist jetzt für uns, dass Gott uns durch seine Tugend, Kraft oder Wohltat berufen hat. Und infolgedessen verlangt er das auch von uns als Frucht. Und der Leitgedanke, den ich euch da heute weitergeben möchte, könnte lauten, das Christenleben ist kein Leben moralischer Anstrengung, sondern es ist nur möglich auf Grundlage des Geschenkes, das wir durch Christus bekommen haben. Und die Grundlage für alle meine Bemühungen ist Gottes Geschenk. Ich möchte euch da ein Zitat vorlesen, was ich sehr schön finde. Es ist von einem englischen Prediger, Graham Cook. Er sagt, du wirst nicht zu einem besseren Menschen, indem du dich mehr anstrengst, sondern indem du erkennst, wer du in Christus schon bist und entsprechend handelst. Ja, gehen wir weiter zu Vers 4. Wir haben das schon gelesen, da heißt es, durch sie, die göttliche Kraft, sind uns die allergrößten Verheißungen geschenkt. Stell dir einmal vor, du hast ein großes Erbe bekommen. Und du bekommst dazu einen eingeschriebenen Brief. Also jetzt in Corona-Zeiten, da ist es nicht möglich, dass du persönlich wohin gehst. Du kriegst einen Brief. Und da steht, dass ein ferner Verwandter von dir gestorben ist und dir sein gesamtes Vermögen vererbt hat. Und im Brief stehen alle Infos, wie du dieses Erbe bekommen kannst. Du kennst diese Person aber gar nicht, diesen Verwandten, und du glaubst jetzt nicht, dass das nicht wirklich so ist. Und aus diesem Grund ignorierst du den Brief und lebst weiter wie bisher. Nehmen wir jetzt an, dass du dieses Erbe aber wirklich bekommen kannst und die Wahrheit ist, dass du der Erbe bist, dann führt dich dein Unglaube darüber dazu, dass du den Brief nicht ernst nimmst, nicht studierst und nicht befolgst, was der Brief sagt, und somit bekommst du die Geschenke nicht, das Erbe nicht, obwohl du eigentlich Anspruch darauf hast. Genau so ist es mit den Verheißungen Gottes, die uns geschenkt wurden. Also wir lesen hier, Gott hat uns mit Jesus schon alles geschenkt, aber wie bekommen wir die Geschenke? Durch die Erkenntnis Christi. Und in dieser Erkenntnis wachsen wir, indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Ich habe hierzu auch ein schönes Zitat von Martin Luther gefunden. Er schreibt da über den Auftrag des Christen, Christus zu erkennen. Darum soll von Rechts wegen das einzige Werk und die einzige Übung aller Christen sein, dass sie sich das Wort und Christus recht einprägen, solchen Glauben stetig üben und stärken. Denn nichts anderes kann einen Christen machen. Und wir lesen auch in Johannes, Entschuldigung, es geht noch weiter, ich muss da mit den Folien noch reinkommen. Dementsprechend antwortete Christus den Juden, Johannes 6, auf ihre Frage, was sie tun sollten, um gottgefällig und christlich zu handeln. Das ist das einzige Werk, das Gott gefällt, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat, den Gott, der Vater allein, dazu bestimmt hat. Darum ist ein rechter Glaube an Christus ein ganz überschwänglicher Reichtum, denn er bringt alle Seligkeit mit sich und nimmt alle Unseligkeit weg. Das ist jetzt Ende des Zitates von Luther. Ja, eine Stelle, die da auch noch dazu passt, ist Johannes 17,3. Da heißt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Also die Erkenntnis Christi ist die Grundlage für das ewige Leben, die Grundlage für unseren Glauben. Im jüdischen Verständnis, da bedeutet Erkennen auch noch mehr als etwas nur intellektuell zu erfassen, sondern es geht darum, eine tiefe Erfahrung mit etwas zu machen, also eine Erfahrung, die einen verändert. Und Gott lädt uns ein, genau in dieser Erkenntnis zu wachsen. Also nicht nur intellektuelles Verständnis, sondern auch ein tiefes Erleben. Gehen weiter zu 2. Petrus 1, 5 bis 7. Jage einem gottgefälligen Leben nach. So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend, in der Tugend Erkenntnis, in der Erkenntnis Mäßigkeit, in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit. Also wir werden jetzt aufgefordert, allen Fleiß daran zu setzen, uns darum zu bemühen, dass sich unser Glauben praktisch bewährt. Das ist ein Spannungsfeld, weil einerseits geht es um ein Geschenk. Wir haben gelesen, Gott hat uns das geschenkt. Aber andererseits sollen wir auch allen Fleiß daran setzen und uns bemühen. Also man könnte sagen, es geht auch um Werke. Und das ist ein Spannungsfeld. Was ist es jetzt, das uns da rettet? Ist es der Glaube oder die Werke? Ich möchte hier nochmal ein Luther-Zitat bringen. Und auch Luther greift diese Zwiespältigkeit auf, indem er sagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Also eigentlich sehen wir hier zwei Widersprüche, aber was Luther damit meint, ist, dass der Christ vor Gott völlig frei ist, dass seine Rechtfertigung, seine Vergebung, seine Annahme in Gott allein durch Jesus kommt und dass kein Mensch ihm das nehmen oder beeinflussen kann, nicht einmal der Mensch selbst. Andererseits ist der Christ dadurch aber auch befähigt, Jesu Beispiel zu folgen und anderen zu dienen und auch anderen untertan zu sein. Und er schreibt dann auch selber über diesen Widerspruch. Um diesen beiden widersprüchlichen Redeweisen von der Freiheit und der Dienstbarkeit zu verstehen, müssen wir daran denken, dass in jeder Christenmensch von zweierlei Natur ist, von geistlicher und von leiblicher. Nach der Seele wird ein geistlicher neuer innerer Mensch genannt, nach Fleisch und Blut wird er ein leiblicher alter und äußerer Mensch genannt. Wegen dieses Unterschiedes werden in der Schrift Sätze gesagt, die sich strikt widersprechen und so wie ich jetzt von der Freiheit und Dienstbarkeit gesprochen habe. Dazu passt auch, was Dietrich Bonhoeffer gesagt hat. Ich weiß, ich habe heute viele Zitate, aber die haben einfach sehr gut dazu gepasst. Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge, nur der Gehorsame glaubt und nur der Glaubende gehorcht. Also ich denke, das ist genau das, was Petrus hier aufgreift. Fügt dem Glauben hinzu all diese Tugenden. Also es beginnt mit Glaube und das soll weiterführen zu handeln. Ich möchte jetzt da nochmal genauer hinschauen auf diesen Vers 6. Da heißt es, in der Erkenntnis erweist Mäßigkeit, in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit. Moment, jetzt muss ich schauen, ob ich da nichts übersprungen habe. Okay, Entschuldigung, ja, mit den Folien, ich komme da noch ein bisschen durcheinander. Es ist gar nicht so leicht, es ist Multitasking. Aber wir gehen noch einen Schritt zurück zu Vers 5. Also interessant hier ist, dass es mit der Tugend beginnt, in Vers 5, und dann erst folgt die Erkenntnis. Es hat mich erinnert auch an Johannes den Täufer. Er hat nicht angefangen, Jesus zu predigen. Man könnte ja meinen, gut, man sollte jetzt beginnen, dass man sich mit Jesus beschäftigt und dann passiert alles andere. Aber hier fängt es damit an, dass man zum Glauben die Tugend hinzufügen soll und erst aus diesem göttlichen Wohlgefallen, aus diesem Handeln entsteht tiefere Erkenntnis. Johannes hat den Menschen zuerst gesagt, dass sie umkehren sollen von ihrem bösen Tun, dass sie gut handeln sollen und dann hat er ihnen gesagt, wer der Retter ist, nämlich Jesus. Also es gibt hier einen Zusammenhang zwischen diesen beiden. Genau, und jetzt kommen wir mal zu Vers 6. Und er weist in der Erkenntnis die Mäßigkeit, in der Mäßigkeit die Geduld und in der Geduld die Frömmigkeit. Es ist hier hilfreich, wenn wir uns intensiver mit diesen griechischen Begriffen auseinandersetzen. Das griechische Wort, das Luther mit Mäßigkeit übersetzt, heißt ekrateia und bedeutet auch Selbstbeherrschung. Und dann noch das Wort für Geduld. Das griechische Wort heißt hypomone und das kann auch übersetzt werden mit warten, standhaft sein und Hoffnung haben. Ja, also aus dieser Erkenntnis kommt also dann in weiterer Folge die Mäßigkeit oder die Selbstbeherrschung. Indem ich Christus erkenne, erkenne ich auch, wozu ich berufen bin. Ich erkenne, dass ich nicht nur für jetzt lebe, sondern dass ich für Gott gemacht bin und dass ich eifrig danach sein soll. So Petrus fordert seine Leserinnen und Leser auf, dass sie Selbstkontrolle üben sollen, Nein sagen zu gottlosen Leidenschaften, aufwachsen, aufstehen und tun, was richtig ist. Ja, hier ein Bild zur Selbstkontrolle. Also, ist natürlich humorvoll gemeint, der Hund hat mehr Selbstkontrolle als ich. Für die griechischen Philosophen war das auch etwas ganz Wichtiges, die Selbstkontrolle. Und sie haben darunter die Fähigkeit verstanden, dass man ganz selbstbestimmt und aus eigenem Willen lebt, dass man nicht abhängig ist von anderen Menschen, von dem, was sie denken oder sagen, dass man nicht abhängig ist vom Druck anderer Menschen und dass man sich auch nicht von seinen eigenen Emotionen bestimmen lässt. Also in anderen Worten, völlige Freiheit, das zu tun, was man wirklich will. Petrus und die Verfasser des Neuen Testaments verstehen diesen Begriff ein bisschen weniger philosophisch, sondern sie bringen das auch in Zusammenhang mit der Frucht des Geistes. Mehr dazu gleich. Ja, nochmal zu Vers 6. Aus der Mäßigkeit und Selbstkontrolle folgt dann die Geduld und Hoffnung. So, wie kann man sich das vorstellen? Das einmalige Verzichten auf etwas oder Selbstbeherrschen führt, wenn man es wiederholt ausübt, zu einem Lebensstil der Zurückhaltung, der Geduld und auch der Hoffnung. Also man macht ja das Ganze auch mit einem Ziel, nämlich um dadurch was Größeres zu erlangen. Und aus dieser Hoffnung wiederum kommt dann die Frömmigkeit, im Griechischen Eusebia. Und das kann auch übersetzt werden mit Gottesfurcht oder einem gottgefälligen Leben. Das heißt, wenn ich weiß, dass ich nicht nur für den Augenblick lebe, sondern für ein größeres Ziel hin, dann ist es auch leichter, mich zurückzuhalten und selbst zu beherrschen. Es gibt auch in unserer Zeit Beispiele dafür, wo Menschen solche Opfer bringen, wo sie etwas riskieren, um ein Ziel zu erreichen, das über ihr eigenes Leben hinausgeht. Ein Beispiel aus kürzerer Zeit war der Vorfall in Wien, wo Polizisten sich geopfert haben, unter Risiko, ihr Leben zu verlieren, um den Mann zu stoppen, der auf andere geschossen hat. Vor einiger Zeit ist auch eine Dokumentation herausgekommen, wo man auch so ein Beispiel gesehen hat. Und zwar heißt diese Serie Tschernobyl, hat 5 Teile und es hat mit dem Reaktorunglück in Tschernobyl zu tun. Viele von euch werden sich daran vielleicht noch erinnern können. Insgesamt sind da ja 4 Reaktorblöcke zerstört worden. Ein Reaktorkern ist explodiert und dieses Material ist in die Luft geschleudert worden, in die Atmosphäre. Und diese radioaktive Wolke hat sich in den folgenden Wochen und Monaten durch Wind und Regen in weiten Teilen Europas verteilt. Und nach dieser Katastrophe, da haben die ganzen Dörfer ringsum geräumt werden müssen. Und es sind da Menschen hineingeschickt worden, die das machen haben müssen. Und die haben man Liquidatoren genannt. So, da waren Feuerwehrleute dabei, die haben die Brände löschen müssen, Ingenieure, Soldaten und Arbeiter, die alles das radioaktive Material abtragen haben müssen, um weitere Austritte zu verhindern. Am allerstärksten war die Strahlung an 3 Stellen, und zwar auf 3 der Dächern, die sich direkt neben dem Reaktorkern befunden haben. Und das war so gefährlich, dass man dort eigentlich von Anfang an gesagt hat, man kann dort keine Menschen hinschicken. Und deshalb hat man sich entschieden, Mondfahrzeuge zu verwenden, die Russland zu dieser Zeit auch schon entwickelt hat. Und bei den ersten beiden Dächern hat das auch wirklich funktioniert. Und da haben diese Mondfahrzeuge dann diese radioaktiven Trümmer vom Dach runtergeschmissen, so damit man sie nachher überschütten kann. Man hat sie nicht direkt am Dach überschütten können, weil unter diesem Dach ja noch der aktive nukleare Kern gelegen ist. Jetzt war es aber so, auf dem 3. Dach war die Strahlung so stark, dass diese Mondfahrzeuge versagt haben. Die Technik hat nicht mehr funktioniert. Man hat dann Roboter bestellt aus Deutschland und Japan, die speziell auch gebaut waren, um dieser Strahlung standzuhalten. Aber auch diese Roboter haben nach ein paar Sekunden nicht mehr funktioniert. Und so haben wir sich dann schlussendlich entschieden für sogenannte Bio-Roboter, wie sie genannt haben, also für Menschen, die nur wenige Sekunden auf diesem Dach sein haben dürfen. Und jede Person hat so 1-2 Schaufeln von dem Schutt runtergeschmissen und sofort wieder zurücklaufen müssen. Viele dieser Menschen sind kurze Zeit später gestorben und so gut wie alle haben dann unter den Folgen einer Strahlenkrankheit gelitten. Man muss dazu sagen, dass manche davon sich auch wirklich nicht wirklich bewusst waren, wie gefährlich das ist. Andere haben es vielleicht ein bisschen besser verstanden. Aber man kann sagen, dass diese Leute ihr Leben eingesetzt haben für ein größeres Ziel. Nämlich um Menschen langfristig vor dieser Strahlung zu schützen. Ich denke, das ist ein sehr heroisches Beispiel für solche Tugenden. Aber wie kann so eine Tugend in unserem Leben praktisch aussehen? Ich habe da vor kurzem auch mit einer alten Bekannten geredet über diesen Bibeltext, über den ich heute predigen möchte. Sie ist katholisch und war auch eine Zeit lang im Kloster und ich finde es immer spannend, auch ihre Sichtweise auf solche Dinge zu hören. Und sie hat mir da etwas gesagt, was sie von ihrem Beichtvater gehört hat. Und das habe ich sehr schön gefunden und möchte ich auch euch weitergeben. Wenn es um Tugend geht, kann die Veränderung in einem Bereich zu Veränderungen in vielen Bereichen führen. Also es geht nicht darum, uns anzustrengen, alles auf einmal zu verändern, sondern wir können damit beginnen, einen Bereich anzuschauen in unserem Leben, wo wir denken, da halte ich es für realistisch, Veränderung reinzubringen. Und dann fange ich an, in diesem Bereich zu arbeiten und langfristig beeinflusst das dann auch die anderen Bereiche. Warum ist das so? Ich glaube, wir finden die Antwort darauf in Galater 5, 22. Da heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all diese Dinge steht kein Gesetz. Oft werden diese Eigenschaften im Plural genannt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, die Früchte des Geistes. Aber interessant hier ist, dass eigentlich die Frucht hier im Singular verwendet wird, also die Frucht des Geistes ist. Und dann werden aber viele verschiedene Dinge genannt. Aber ich glaube, der Grund dafür ist, weil da ja nur ein Geist ist und dieser Geist bringt eine Frucht hervor, die in all diesen Dingen besteht. Und deshalb ist es auch so, dass wenn wir mit Gottes Hilfe an einem Bereich arbeiten, löst das eine Kettenreaktion aus, die auch in anderen Bereichen zu Veränderungen führt. Ein sehr praktischer Weg, um in Selbstbeherrschung zu wachsen, kann sein, bewusst auf etwas zu verzichten. Ich habe das eine Zeit lang zum Beispiel erlebt bei Facebook, wo ich sehr oft auf Facebook war. Und dann habe ich gemerkt, na, das ist jetzt nicht mehr gut oder das gefällt mir nicht mehr, dass ich so viel Zeit dort verbringe. Dann habe ich den Account eine Zeit lang deaktiviert. Und wie ich ihn dann wieder aktiviert habe, ist es mir leicht gefallen, nicht mehr ständig auf Facebook zu schauen. Das Ganze kann natürlich auch in verschiedenen Bereichen stattfinden, zum Beispiel auf eine Mahlzeit zu verzichten. Also wo auch immer wir dann Veränderung sehen möchten. Es gibt auch diesen Spruch, den ich da sehr passend finde. Unsere Gefühle sind gute Nachfolger, aber schlechte Leiter. Ja, damit möchte ich weitergehen zu Vers 7. Und in der Frömmigkeit erweist Brüderlichkeit, in der Brüderlichkeit die Liebe. Also wenn ich in dieser Frömmigkeit, dieser Gottesfurcht lebe, soll das in weiterer Folge zur Frucht haben, dass ich in Brüderlichkeit wachse. Man könnte auch sagen, diese Gottesfurcht führt dazu, dass ich weniger auf mich selbst schaue und frei werde, auch mehr auf andere zu schauen. Diese Brüderlichkeit ist im Griechischen die Philadelphia. Also genau genommen besteht das aus zwei Worten, nämlich aus Phileo, das ist ein Wort für Liebe, und aus Adelphos, das ist Bruder, also Bruder- oder Geschwisterliebe. Und diese Nächstenliebe soll dann in weiterer Folge zur Liebe führen, zur Agape. Und es gibt hier eine ganz interessante Verbindung, die wir im Leben des Petrus sehen, wo es genau um diese Begriffe Phileo und Agape geht. Und ich möchte mir das mit euch jetzt noch anschauen. Und zwar sehen wir das in Johannes 21, Vers 15. Ich lese es jetzt nicht alles vor. Viele von euch kennen wahrscheinlich diese Begebenheit. Aber es geht darum, dass Jesus den Petrus fragt, liebst du mich? Und er verwendet hier das Wort Agapao. Also hast du mich Agapao? Und Petrus antwortet, ja Herr, du weißt, dass ich dich Phileo, dass ich dich lieb habe. Er verwendet hier ein anderes Wort, als das, nach dem Jesus gefragt hat. Dann ein zweites Mal fragt Jesus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Agapao. Und wieder antwortet Petrus: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich Phileo habe. Und das dritte Mal dann sagt Jesus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich Phileo. Das heißt, Jesus beugt sich eigentlich herab zu Petrus und er in gewisser Weise sagt: Okay, ich weiß, du schaffst es nicht ganz mit Agape, mach mal Phileo. Und Petrus sagt: Ja, ich habe dich Phileo. Du weißt, dass ich dich Phileo habe. Und das ist eben jetzt sehr interessant, wenn wir uns diesen Tugendkatalog anschauen in Petrus, weil da steht zuerst die Bruderliebe, wo Phileo drinnen steckt, und dann kommt erst am Schluss als Krönung dieses Katalogs die Agape. Wir wissen nicht genau, warum Petrus den Begriff Agape vermeidet. Es ist im Griechischen nicht so klar, diese Abgrenzung. Also wenn wir wissen wollen, was der Unterschied ist, müssen wir vor allem auf den Kontext von Texten schauen. Aber eine Vermutung wäre, Petrus hat Jesus ja verleugnet und er ist jetzt vorsichtiger geworden darin, zu sagen, dass er zu Jesus steht aus seiner Kraft und dass er ihn mit allem, was er ist, liebt. Und deshalb geht er dann einen Schritt runter und sagt in gewisser Weise: Ja, ich bemühe mich, dich zu lieben. Aber ich kann es noch nicht garantieren, dass ich wirklich in dem bin. Und eben genau das sehen wir hier, dass die Liebe dann, die Agape, erst der Abschluss ist. Und das sehen wir nicht nur hier, sondern auch in anderen Tugendkatalogen im Neuen Testament. Zum Beispiel am Ende von 1. Korinther 13, da ist ja dieses Dreigespann Glaube, Hoffnung und Liebe genannt. Also wie hier in Petrus beginnt es mit dem Glauben und es endet mit der Liebe. Ja, ich möchte jetzt da ein bisschen was überspringen. Mein Timer erinnert mich, dass ich von der Zeit her schon auf 35 Minuten bin. Drum diese Passagen noch kurz. All diese Tugenden führen jetzt dazu, dass wir eingehen werden, reichlich wird hier sogar verwendet, in Gottes Reich. Davor noch, es wird uns nicht unfruchtbar sein lassen. Dieses Wort reichlich übersetzen andere auch mit Wachstum. Das heißt, wenn dies alles bei euch wächst, dann wird es uns nicht faul und unfruchtbar sein lassen. Und wer das nicht hat, ist blind, tappt im Dunkeln, hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Es ist hier ganz interessant, dass wir nicht lesen, wer dies nicht hat, der muss noch mehr Eifer erweisen, der muss sich noch mehr anstrengen. Sondern die Lösung, wenn wir nicht in diesen Tugenden leben, liegt darin, dass wir etwas vergessen haben. Wir haben vergessen, was Jesus für uns getan hat. Wir haben vergessen, dass wir rein geworden sind von unseren früheren Sünden. Und genau genommen, es gibt hier eigentlich zwei Varianten für das Wort Sünden. Und heute ist da ein Konsens eigentlich, dass hier nicht Sünden im Plural steht, sondern Sünde im Singular. Die älteste Handschrift, die man zu diesem Text gefunden hat, ist ein Papyri, der Papyri Bodmer. Und der verwendet nur Sünde Hamartia im Singular. Das heißt, wer dies nicht hat, ist blind, tappt im Dunkeln, hat vergessen, dass er rein geworden ist, von der früheren Sünde. Es geht hier also nicht nur um Dinge, die ich getan habe, sondern es geht um diese ganze sündige Natur, um dieses alte Sein, diese alte Schöpfung, die ist mit Jesus vergangen und ich bin zu etwas Neuem geworden. Man könnte das auch so sagen: Ich kann mir nicht leisten, einen Gedanken über mich selbst zu haben, oder Gedanken über mich zu haben, die Gott nicht über mich hat. Der Schlüssel, um in diesen Dingen zu leben, besteht darin, die Wahrheit über mich zu glauben, die Gott über mich sagt. Ja, Vers 11 kommt jetzt diese Zusage. Also wir sollen uns bemühen, zuerst noch die Berufung und Erwählung festzumachen. Und wenn wir das tun, wird uns reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Also es ist eigentlich eine starke Zusage hier, dass wir Sicherheit haben können, dass wir in Gottes Reich kommen können. Und wir können das auch überprüfen, indem wir uns diese Tugenden anschauen, die genannt werden. Wenn wir feststellen, dass uns da etwas fehlt, ist der Schlüssel, dass wir uns wieder bewusst machen, dass uns vergeben ist, dass wir eine neue Schöpfung sind und dass wir anfangen, in diesem Glauben zu leben und zu handeln. Ja, und ich möchte jetzt abschließen, wie ich begonnen habe, und auch das Rätsel auflösen, und zwar die Rantner Fresken. Ich habe gefragt, dass ihr überlegen könnt, wie alt dieses Gemälde ist. Die Antwort ist, es ist von 1570, also nur wenige Jahrzehnte nach Martin Luthers Thesen. Und zwar befinden sich diese Gemälde an der Außenwand einer Kirche in Ranten. Das ist ganz in der Nähe von Murau in der Steiermark. Und sie wurden damals von einem Pfarrer in Auftrag gegeben, der bei Melanchthon studiert hat. Melanchthon war ja auch ein Kollege von Luther. Und diesem Pfarrer war es ganz wichtig, den Leuten zu zeigen, was es bedeutet, unter Gnade und im Glauben zu leben. Und deshalb hat er da diese drei Gemälde anbringen lassen. Und der Grund, warum sie noch so gut erhalten sind heute, ist, weil man sie eine Zeit lang verdeckt hat, in der Gegenreformation mit Höllenstürzen. Das heißt, man hat da Gemälde anbringen lassen, die gezeigt haben, dass Leute, die die Lehre von Luther glauben, in die Hölle kommen werden. Aber wie man die später wieder entfernt hat, hat man dann gesehen, dass diese Gemälde dahinter wunderschön erhalten und eben vor der Witterung geschützt waren, genau durch diesen Höllensturz. Hier nochmal dieses Bild vom Anfang. Also dieses Bild stellt, wie schon aufgezeigt, dar, dass wir uns entscheiden müssen, ob wir uns aus eigener Anstrengung versuchen, Gottes Gebote zu halten, indem wir auf Mose hören oder indem wir unter Jesu Gnade leben und Johannes Finger folgen, der auf Jesus am Kreuz zeigt, auf die Auferstehung und auch auf das Lamm. Was dann auch noch interessant war und wie ich finde auch noch gut diesen Text abrundet, den wir gelesen haben, ist das zweite und dritte Gemälde. Das zweite Gemälde, was man hier sieht, zeigt den Leidensweg Hiobs. Da oben in den Wolken sieht man Satan und Gott, wie sie gemeinsam diskutieren über das Leben des Hiobs. Und Hiob ist unten und verschiedene Dinge passieren. Und es ist vor allem deshalb interessant im Kontext der Reformation und des Glaubens, weil Hiob trotz allem festgehalten hat an Gottes Zusagen, an dem, was er über Gott geglaubt hat, nämlich, dass mein Erlöser lebt. Und auch diese Menschen in der Zeit, wo das Gemälde entstanden ist, haben viel Leid erlebt. Da war Hunger, da war die Pest, Seuche, vielleicht kann man es zu einem gewissen Grad auch vergleichen mit Seuchen, die wir heute wieder erleben müssen. Also etwas, was man nur schwer unter Kontrolle kriegt oder gar nicht. Da war Elend, da waren Kriege. Aber in all dem war die Botschaft, wir halten fest an der Aussage, mein Erlöser lebt. Und das dritte Gemälde, das zeigt das jüngste Gericht. Und eigentlich kann man sich wundern, warum wird auch in der Reformation wieder das Gericht betont. Man wollte doch eigentlich weg von diesem strafenden Gott. Aber interessant hier ist, wenn ihr euch das anschaut, sieht man, dass die Farben sehr fröhlich sind, dass es eigentlich nicht bedrohlich wirkt. Man sieht hier auch keine Höllendarstellung. Und wahrscheinlich das Signifikanteste an dem Ganzen ist, dass Jesus auf einem Regenbogen sitzt. Und der Regenbogen ist ja ein Zeichen des Bundes, den Gott mit uns geschlossen hat. Und wir dürfen festhalten an diesem Bund, genauso wie wir gelesen haben am Ende von unserer Passage, dass Gott treu ist, dass er uns mit Christus alles geschenkt hat und dass uns der Eingang unter diesen Voraussetzungen reichlich gewährt werden wird. Ja, das war unser Text. Nochmal zusammenfassend der Leitgedanke. Das Christenleben ist kein Leben moralischer Anstrengung, sondern es ist nur möglich auf Grundlage des Geschenkes, das wir durch Christus bekommen haben. Die Grundlage für meine Bemühungen sind Gottes Geschenk, aber die Tatsache, dass Gott mir etwas geschenkt hat, bedeutet nicht, dass ich nichts tun muss.